George ist stets ein wenig dickköpfig gewesen und ließ sich nicht umstimmen. Ich glaube, er nahm im Stillen an, dass seine Frau selbst diese Änderungen verursache und dass alles auf einen krankhaften, hysterischen Plan von ihr zurückzuführen sei. Nun, die verhängnisvolle Nacht brach an. Wie üblich verschloss Mrs. Pritchard ihre Tür. Sie war sehr ruhig, in einer fast erhabenen Gemütsverfassung. Dieser Zustand beunruhigte die Schwester, die ihr zur Anregung eine Strychninspritze geben wollte. Doch Mrs. Pritchard lehnte das ab. Ich glaube, in gewissem Sinne bereitete ihr das alles Vergnügen. Das behauptete George jedenfalls auch. »Das ist durchaus möglich«, bemerkte Mrs. Bantry. »Das Ganze muss von einem gewissen Zauber umsponnen gewesen sein.« Am nächsten Morgen ertönte kein heftiges Geklingel. Mrs. Pritchard wachte gewöhnlich um 8 Uhr auf. Als man um 8:30 noch nichts von ihr hörte, klopfte die Schwester laut an die Tür. Es blieb alles still. Daraufhin holte sie George und bestand darauf, dass man die Tür aufbreche. Dies geschah mit Hilfe eines Meißels. Ein Blick auf die stille Gestalt auf dem Bett genügte Schwester Copling. Sie schickte George ans Telefon, um den Arzt herbeizurufen, aber es war zu spät. Mrs. Pritchard, erklärte der Doktor, sei seit mindestens 8 Stunden tot. Ihr Riechfläschchen lag neben ihrer Hand auf dem Bett, und auf der Wand neben ihr hatte sich das Rosarot einer Geranie in ein leuchtendes Dunkelblau verwandelt.
»Grässlich«, stieß Miss Hellyer schaudernd hervor.
Sir Henry runzelte die Stirn. »Keine weiteren Einzelheiten?« Colonel Bantry schüttelte den Kopf, doch Mrs. Bantry sagte rasch, »Das Gas!« »Was hat es mit dem Gas auf sich?« fragte Sir Henry.
»Als der Doktor kam, bemerkte er einen leichten Gasgeruch und entdeckte dann auch, dass der Gasring am Kamin etwas aufgedreht war, aber so wenig, dass es keine Rolle spielte.«
»Haben Mr. Pritchard und die Schwester nichts wahrgenommen, als sie das Zimmer zuerst betraten?« »Die Schwester behauptete, sie habe etwas gerochen. George erklärte, er habe zwar keinen Gasgeruch gespürt, aber so etwas wie eine Ohnmachtsanwandlung bekommen. Er führte das auf den Schock zurück und hatte wahrscheinlich recht. Auf jeden Fall war eine Gasvergiftung unwahrscheinlich. Der Geruch war kaum zu merken.« »Und? Ist die Geschichte damit zu Ende?« »Nein, es wurde viel geredet. Die Dienstboten hatten nämlich gelauscht und zum Beispiel gehört, wie Mrs. Pritchard zu ihrem Mann sagte, dass er sie hasse und sich über sie lustig machen werde, wenn sie sterbe. Und dann noch spätere Bemerkungen. So hatte sie eines Tages, als er sich weigerte, das Haus aufzugeben, zu ihm gesagt, »Na schön, wenn ich tot bin, wird sich hoffentlich jeder klarmachen, dass du mich umgebracht hast.« Und wie es das Unglück so wollte, hatte er gerade am Tag vor ihrem Tod etwas Unkrautgift angerührt, um die Gartenwege herzurichten. Eines der jüngeren Dienstmädchen hatte ihn dabei beobachtet und gesehen, wie er später seiner Frau ein Glas heiße Milch brachte. Der Klatsch wurde immer größer. Der Arzt hatte einen Totenschein ausgestellt, aber ich weiß nicht, wie die Todesursache lautete. Wahrscheinlich hatte er einen medizinischen Ausdruck gewählt, der nicht viel besagte. Die arme Frau ruhte jedenfalls noch nicht einen Monat in ihrem Grab, als die Exhumierung der Leiche angeordnet wurde.
»Und die Autopsie ergab nichts, wie ich mich entsinne«, sagte Sir Henry ernst. »Das Ganze ist wirklich sehr merkwürdig«, meinte Mrs. Bantry. »Diese Wahrsagerin, Zerida zum Beispiel. An der Adresse, die sie angegeben hatte, war eine solche Person gänzlich unbekannt.«
»Sie tauchte einmal auf«, aus dem blauen Dunst heraus, bemerkte ihr Mann, und verschwand dann wieder vollständig im blauen Dunst. Das ist gut.
Und außerdem, fuhr Mrs. Bantry fort, hatte die kleine Schwester Carstairs, die sie ja empfohlen haben sollte, niemals etwas von dieser Sarita gehört.
Sie blickten sich gegenseitig an. Eine geheimnisvolle Geschichte, meinte Dr. Lloyd. Man könnte natürlich allerlei Vermutungen anstellen, aber... Er schüttelte den Kopf.
»Hat Mr. Pritchard dann Miss Instow geheiratet?«, fragte Miss Marple mit ihrer sanften Stimme.
»Nun, warum wollen Sie gerade das wissen?«, erkundigte sich Sir Henry.
Miss Marple schlug ihre gütigen blauen Augen weit auf. »Es erscheint mir so wichtig«, entgegnete sie. »Haben die beiden geheiratet?« Colonel Bantry schüttelte den Kopf.
»Wir haben das eigentlich erwartet.
aber jetzt sind schon 18 Monate vergangen und ich glaube, sie sehen sich kaum noch.«
»Das ist wichtig«, sagte Miss Marple, »sehr wichtig.«
»Dann denken Sie sicher dasselbe wie ich«, bemerkte Mrs. Bantry. »Sie nehmen an...«
»Nun, Dolly«, unterbrach ihr Mann sie, »was du da sagen willst, ist unberechtigt. Du kannst nicht einfach jemanden anklagen, ohne den geringsten Beweis dafür zu haben.«
»Sei nicht so männerhaft, Arthur. Männer haben eine furchtbare Angst, auch nur das Geringste zu sagen. Dies bleibt doch unter uns.« »Es ist nur eine wilde, fantastische Idee von mir, dass Jean Instow sich eventuell, ich möchte betonen, eventuell als Wahrsagerin verkleidet hat. Wohlverstanden nur im Scherz. Ich glaube ja nicht eine Sekunde, dass sie böse Absichten dabei gehabt hat. Wenn sie es aber getan hat und Mrs. Pritchett dumm genug war, vor Angst zu sterben, nun, das ist doch der Gedanke, den Miss Marple ebenfalls hatte, nicht wahr?«
»Nein, meine Liebe, nicht ganz«, entgegnete Miss Marple. »Sehen Sie, also, wenn ich jemanden töten wollte, was mir natürlich nicht einmal im Traum einfallen würde, da es etwas sehr Unnatürliches ist und außerdem töte ich nicht einmal Wespen, obwohl das ja notwendig ist und ich bin überzeugt, der Gärtner verfährt dabei stets so human wie eben möglich, aber, was wollte ich doch noch sagen?«
»Wenn Sie jemanden töten wollten«, drängte Sir Henry.
»Ach ja, 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 also, dann würde ich mich nicht darauf verlassen, dass jemand vor Angst sterben könnte. Ich weiß, man liest von solchen Fällen, aber es scheint mir doch eine ungewisse Angelegenheit zu sein. Selbst die nervösesten Leute sind in Wirklichkeit weitaus tapferer, als man im Allgemeinen annimmt. Nein, ich würde etwas Sicheres vorziehen und einen gründlichen Plan zu diesem Zweck machen.«
»Miss Marple«, ließ Sir Henry sich hören, »Sie flößen mir geradezu Angst ein. Ich hoffe, Sie haben nie das Verlangen, mich von dieser Erde verschwinden zu lassen. Ihre Pläne könnten allzu gut sein.« Miss Marple warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Ich dachte, ich hätte es deutlich genug zum Ausdruck gebracht, dass ich ein solches Verbrechen nie ins Auge fassen würde. Nein, ich habe nur versucht, mich in die Lage einer gewissen Person hineinzuversetzen.«
»Denken Sie etwa an George Pritchett?« fragte der Colonel. »Das traue ich George niemals zu, obwohl die Schwester es annimmt. Ich suchte sie etwa einen Monat später auf, gerade zur Zeit der Exhumierung. Sie wusste nicht, wie es geschehen war und wollte eigentlich gar nicht darüber reden, aber ich hatte den deutlichen Eindruck, dass sie George für den Tod seiner Frau verantwortlich machte. Sie schien völlig überzeugt zu sein.«
»Nun«, meinte Dr. Lloyd, »vielleicht war sie nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Und bedenken Sie eines, eine Krankenschwester weiß oft Bescheid. Sie kann es nicht sagen, da sie keinen Beweis hat, aber sie weiß es.«
Sir Henry beugte sich vor. »Miss Marple, Sie scheinen ganz in Gedanken versunken. Wollen Sie uns nicht etwas davon verraten?«
Miss Marple schreckte hoch. »Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich dachte gerade an unsere Gemeindeschwester. Ein höchst schwieriges Problem.«
»Schwieriger als das Problem der blauen Geranie?«
»Eigentlich hängt es mit den Primeln zusammen«, lautete die überraschende Antwort. »Mrs. Bantry erwähnte gelbe und rötliche. Wenn es eine rötliche Primel war, die blau wurde, dann passt es natürlich sehr gut. Aber wenn es eine gelbe gewesen ist...«
»Es war eine rötliche Primel«, bestätigte Mrs. Bantry, während sie Miss Marple anschaute. »Alle starrten Miss Marple an.«
»Das scheint die Sache zu erklären«, sagte Miss Marple und schüttelte bedauernd den Kopf. »Und dann noch die Wespenzeit und alles, und das Gas natürlich.«
»Es erinnert Sie wohl an zahllose Dorftragödien, nicht wahr?« fragte Sir Henry.
»Nicht gerade Tragödien und gewiss nicht an verbrecherische Handlungen, aber es erinnert mich tatsächlich an die Scherereien, die wir mit der Gemeindeschwester haben. Schließlich sind Krankenschwestern auch menschliche Wesen. Und wenn man bedenkt, dass sie stets ein korrektes Benehmen an den Tag legen und diese unbequemen Kragen tragen und so eng mit der Familie zusammenleben müssen, nun, kann man sich da wundern, dass manchmal etwas passiert?«
Sir Henry ging ein schwaches Licht auf. »Aha, Sie denken an Schwester Carstairs.«
»Oh nein!« »Nicht an Schwester Carstairs, an Schwester Copling.« Sie war nämlich vorher schon einmal im Haus gewesen und sehr viel mit Mr. Pritchett zusammengekommen, der, wie Sie sagen, eine große Anziehungskraft besitzt. Sie hat wohl geglaubt, das arme Ding... Naja, darauf brauchen wir nicht weiter einzugehen. Vermutlich hat sie von Miss Instone nichts gewusst und hinterher, als sie es erfuhr, wurde sie zu seiner Feindin und versuchte ihm so viel Schaden zuzufügen wie nur möglich. Natürlich hat der Brief sie in erster Linie verraten, nicht wahr?
Was für ein Brief?
Nun, auf Mrs. Pritchetts Bitte hin schrieb sie doch an die Wahrsagerin. Und die Wahrsagerin kam doch anscheinend auf diesen Brief hin. Aber später stellte es sich heraus, dass eine solche Person niemals an dieser Adresse existiert hat. Das zeigt, dass Schwester Copling ihre Hand dabei im Spiel hatte. Sie tat nur so, als ob sie schrieb. Was ist also wahrscheinlicher, als anzunehmen, dass sie selbst die Wahrsagerin spielte?
Die Sache mit dem Brief ist mir entgangen, gab Sir Henry zu. Und das ist natürlich ein höchst wichtiger Punkt.
Ein ziemlich kühnes Unterfangen, meinte Miss Marple. Denn Mrs. Pritchett hätte sie trotz ihrer Verkleidung ja erkennen können, aber in dem Falle konnte die Schwester ja so tun, als handle es sich um einen Scherz.
Sie erwähnten vorhin, dass Sie sich an der Stelle einer gewissen Person nicht auf das Angstmotiv verlassen hätten. Was wollten Sie damit sagen? Fragte Sir Henry.
Man konnte nicht damit rechnen, erwiderte Miss Marple. Nein, ich glaube, die Warnungen und die blauen Blumen waren, wenn ich mal einen militärischen Ausdruck verwenden darf, nur Camouflage.
Und was steckte dahinter?
Ach, ich weiß, dass mir Wespen im Kopf herumspuken, die armen Dinger zu Tausenden vernichtet und gewöhnlich an so schönen Sommertagen. Als ich einmal sah, wie der Gärtner das Cyankali in einer Flasche mit Wasser auflöste, habe ich mir gedacht, wie sehr es doch dem Riechsalz ähnelt. Und wenn man es in ein Riechfläschchen täte, nun, die arme Kranke gebrauchte ja immer so ein Fläschchen. Man fand es sogar neben ihrer Hand, als sie gestorben war. Als Mr. Pritchett den Arzt anrief, konnte die Schwester es gegen das richtige Fläschchen austauschen. Und sie konnte ein ganz klein wenig das Gas aufdrehen, um den Mandelgeruch zu verdecken und für den Fall, dass sich jemand nicht recht wohl fühlte. Ich habe immer gehört, dass Cyankali keine Spuren hinterlässt, wenn man lange genug wartet. Aber ich kann mich natürlich getäuscht haben und es mag etwas ganz anderes in der Flasche gewesen sein, doch das spielt eigentlich keine Rolle, nicht wahr?
Miss Marple hielt etwas erschöpft inne.
Jane Hellier beugte sich vor und sagte, »Aber wie steht's mit der blauen Geranie und den anderen Blumen?« »Schwestern haben immer Lackmuspapier, nicht wahr? Für Untersuchungen.« Kein sehr angenehmes Thema. Wir wollen nicht dabei verweilen. Ich habe auch etwas Krankenpflege ausgeübt. Blaues Lackmuspapier wird durch Säuren rot und rotes Lackmuspapier wird durch Basen blau. Es ist so leicht, etwas rotes Lackmuspapier über eine rote Blume zu kleben, nahe am Bett natürlich. Und wenn dann die arme Dame ihr Riechsalz benutzte, färbten die starken Ammoniakdünste das Papier blau. Ach, wirklich sehr, sehr spitzfindig. Die Geranie war natürlich noch nicht blau, als die Leute ins Zimmer kamen. Das sah man erst später. Als die Schwester die Flaschen vertauschte, hat sie das Riechfläschchen einen Moment gegen die Tapete gehalten.
»Man könnte meinen, Sie seien dabei gewesen, Miss Marple«, sagte Sir Henry bewundernd.
»Worüber ich mir Sorgen mache, das ist das Verhältnis zwischen dem armen Mr. Pritchett und dem netten jungen Mädchen Miss Instone. Wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig in Verdacht und gehen sich aus dem Wege. Dabei ist das Leben so kurz.«
Sie schüttelte betrübt den Kopf. »Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen«, beruhigte sie Sir Henry. »Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für Sie. Eine Krankenschwester ist gerade verhaftet worden, weil sie eine ältere Patientin ermordete, die ihr eine größere Summe vermacht hatte. Es geschah mit Cyankali, das anstelle von Riechsalz in ein Riechfläschchen abgefüllt worden war. Es handelte sich um Schwester Copling, die den gleichen Trick noch einmal versuchte.«
Miss Instow und Mr. Pritchett brauchen keinen Zweifel an der Wahrheit zu hegen.